Für die Predigt hören wir auf Worte aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 9. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werdet zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Amen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Die Zeit nach Ostern steht im Zeichen des Neuanfangs. Wir erinnern uns an das Geschenk des neuen Lebens, das uns durch die Auferstehung Jesu Christi geschenkt wurde. Aber was bedeutet das, in einem neuen Leben zu stehen? Was heißt es, wiedergeboren zu sein, nicht aus Fleisch und Blut, sondern durch Wasser und Geist? Die Wiedergeburt im Glauben beschreibt eine grundlegende Veränderung. Ein Mensch, der an Christus neu geboren wird, lebt nicht mehr einfach nur dahin, getrieben von den Zwängen des Alltags, von der Angst vor dem Morgen oder der Last der Vergangenheit. Wer neu in Christus lebt, lebt bewusst, mit neuer Perspektive. Diese neue Perspektive fragt nach der geistlichen Haltung, in der das Leben stattfindet. Sie fragt nach Gerechtigkeit und Freiheit. In welcher geistlichen Haltung handle ich? Wie treffe ich meine Entscheidungen? In welcher geistlichen Haltung begegne ich den Menschen um mich herum? Das neue Leben in der Nachfolge Jesu ist nicht einfach nur ein besseres Leben im weltlichen Sinne. Es ist ein Leben, das sich am Geist Gottes orientiert. Und dieser Geist Gottes ist kein Gott der Angst oder der Bedrückung. Es ist ein Geist der Wahrheit, des Friedens, der Liebe. Ein Geist der Gerechtigkeit und der Freiheit. Im konkreten Lebensvollzug merken wir immer wieder, die Nachfolge Jesu ist kein leichter Weg. Aber sie ist ein Weg, der von Hoffnung getragen ist, eine lebendige Hoffnung, wie es im Predigttext heißt. Die Welt um uns herum mag uns oft das Gegenteil einreden wollen. Sie mag uns glauben machen, dass wir uns selbst immer die Nächsten sein müssen, dass wir uns nur auf unsere eigene Stärke berufen sollen, dass es nichts gibt außer dem, was wir mit eigenen Augen sehen und mit eigenen Händen begreifen können. Der Glaube öffnet eine andere Sichtweise. Unser Glaube lehrt uns, nicht nur nach dem Sichtbaren zu fragen, sondern nach dem Geist, der dahinter steht. Also ist das, was ich tue, Ausdruck der Liebe Gottes? Dient es dem Leben? Ist es gerecht? Ist es wahrhaftig? Entspricht meine Lebenshaltung Gottes guter Schöpfung, Ordnung? Schafft mein Leben Freiheit oder engt es ein? Unser Glaube stellt anspruchsvolle Fragen an uns. Ein Maßstab, der herausfordernd ist. Aber er schenkt uns auch eine Verbindung. Wir sind nicht allein. Wir sind verbunden mit vielen anderen, die im Glauben vor diesen Fragen stehen. Und wir sind mit hineingenommen in eine größere Geschichte, die Gott mit der Welt schreibt. Eine Geschichte der Liebe, der Barmherzigkeit, der Erlösung. Wiedergeboren, heißt es im Predigttext, wiedergeboren zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Mit der Wiedergeburt im Glauben werden wir mit hineingenommen in ein unvergängliches, unbeflecktes, unverwelkliches Erbe, schreibt der Verfasser des Petrusbriefes. Also nichts Greifbares. Bei einem Erbe würde man ja erstmal an etwas Materielles denken. Anders jedoch liegt dieses unvergängliche, unbefleckte, unverwelkliche Erbe darin, dass wir mit hineingenommen sind in diese große Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen. Ein großer, heilvoller Spannungsbogen. Die Geschichte Gottes mit den Menschen, so sieht es der britische Theologe Nicholas Thomas Wright, kann in fünf Akte eingeteilt werden. Schöpfung, Sündenfall, der Bund mit Israel, der Weg Jesu und die Zeit der Kirche. Und all das muss nebeneinander gesehen werden. All das steht zusammen. Wir können es nicht getrennt voneinander betrachten. Und dann erkennen wir darin die große sinnstiftende Erzählung unseres Glaubens. Sie zeigt uns, woher wir kommen, warum wir immer noch auf Texte hören, wo eine Frau vor 4000 Jahren kein Kind bekommen kann. Und diese große sinnstiftende Erzählung zeigt uns auch eine Zielrichtung auf die wir uns hinbewegen. Wir wissen, diese Geschichte ist nicht abgeschlossen. Und die Zeit der Kirche ist nicht die letzte Weisheit. Es ist nicht das Ende der Geschichte, sondern genauso wie alle anderen Akte unterliegt auch unsere Zeit der Kirche der Vorläufigkeit und ist weiterhin Teil dieser Schöpfung Gottes, die noch zum Ende zu führen sein wird. Und nicht wir selbst schreiben die Geschichte zu Ende, sondern Gott tut es. Das Zeugnis der Geschichte Gottes mit den Menschen ist die Bibel. Diese große Erzählung, die wir in ihr erkennen, besteht aus vielen kleinen Lebensgeschichten. So wie wir sie selbst heute auch noch schreiben. Es sind Geschichten des Vertrauens, der Liebe, der Verzweiflung und der Rückschläge, der Geborgenheit, der Schuld, der Vergebung, der Hartherzigkeit und der Barmherzigkeit. Geschichten des Mutes und der Angst, des Lebens und des Sterbens, des Feiern und des Leidens. Und all das sind Anknüpfungspunkte für unser kleines Leben, wo wir merken, hey, das erlebe ich ja auch. Das hat etwas mit mir zu tun und ich bin Teil dieser großen Geschichte Gottes. Mein Leben fügt sich darin ein, so wie das Leben schon ganz vieler anderer vor meiner Zeit. Wir merken, wir sind nicht allein in dieser Welt, sondern unsere Geschichten, die Geschichten unseres Lebens, unserer Familien, unserer Gemeinden, unserer Kirche, unserer Gesellschaft, all diese Geschichten, die verschränken sich mit einem großen und alles umspannenden Handlungsbogen, den Gott mit den Menschen schreibt. Dann werdet ihr euch freuen, heißt es im Petrusbrief. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Wenngleich wir in der Gewissheit unseres Glaubens schon die Freude und die Hoffnung des neuen Lebens erkennen und derer gewiss sind, erleben wir doch in dieser Welt noch viel Leid. Das Leid ergibt sich aus der Vorläufigkeit dieser ganzen Geschichte und dieser Schöpfung. Es ist noch nicht zu Ende erzählt. Wir wissen, Gott wird das tun. Gott wird einst alles neu machen. Einen neuen Himmel und eine neue Erde ist uns verheißen. Eine neue Qualität ist uns verheißen, in der das Leid nicht mehr sein wird. Aber jetzt in dieser Welt erfahren wir eben noch Leiden. Oft hautnah. Und wir merken, da muss noch was kommen. Ungerechtigkeit, Kriege, eine sterbende Schöpfung, all das ist Ausdruck dessen, was wir sehen, wenn wir merken, wir sind an vielen Stellen machtlos. Und oft können wir so wenig tun. Oft liegen die wahren Geschicke in den Händen von mächtigen Menschen oder Gremien in dieser Welt, die, so scheint es manchmal, andere Interessen verfolgen, als allen Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen. Traurigkeit und Anfechtung. Manchmal ist es gar nicht so einfach, als Christ angemessen zu handeln. Aber zum Handeln sind wir aufgefordert. Christsein in dieser Welt bedeutet nicht, sich von allem zurückzuziehen und sich im stillen Kämmerlein der Endzeit entgegenzusehnen. Die Welt braucht aktive Christen. Die Welt braucht Christen, die aus der Hoffnung ihres neuen Lebens beten und die aus der Hoffnung ihres neuen Lebens handeln, die sich einsetzen für ein gutes Leben in dieser Welt. Ohne Ungerechtigkeit, ohne Kriege und ohne einen zerstörerischen Umgang mit Gottes Schöpfung. Woran orientieren wir uns, wenn wir christlich handeln wollen? Es ist auch für Christen nicht immer leicht, dafür den richtigen Weg zu finden. Selbst wenn wir meinen, uns für das Richtige einzusetzen, seien wir ehrlich, dann laufen wir Gefahr, auf die eigenen Wertungen und die eigenen Interessen hereinzufallen. Christliches Handeln im neuen Lichte, im Lichte des neuen Lebens, das uns Gott in Christus geschenkt hat, das muss sich immer daran bemessen lassen, ob es der Gerechtigkeit Gottes entspricht. Die Gerechtigkeit Gottes kann der einzige Maßstab sein, wenn wir mit dem Anspruch auftreten, im christlichen Sinne gut oder moralisch richtig zu handeln. Und gemeint ist damit jene Gerechtigkeit Gottes, wie sie sich ausdrückt in seinem Handeln, in der Schöpfung, im Bund, den er mit den Menschen schließt und im Kreuz. In der Schöpfung bedeutet Gerechtigkeit Gottes, dass es eine gute Grundlage für das Leben der Menschen gibt. Es ist alles bereitet. Es ist alles da. Und wenn wir gut damit umgehen, wenn wir uns an Regeln halten, wenn wir aufeinander Acht geben, dann kann das gut für alle funktionieren. Im Bund, den Gott mit den Menschen schließt, zeigt sich die Gerechtigkeit Gottes dann in seiner Barmherzigkeit, in seiner Vergebungsbereitschaft und in seiner liebevollen Zuwendung zu den Menschen. Er geht auf die Menschen zu. Und Gerechtigkeit würde dann für uns heißen, auf Versöhnung aus zu sein, nach Frieden zu streben, aufeinander zuzugehen, auch wenn es schwerfällt. Und im Kreuz schließlich zeigt sich Gottes Gerechtigkeit daran, dass er selbst bereit ist, Leiden auf sich zu nehmen. Er wird Mensch im Elend und tritt für andere ein. Gottes Gerechtigkeit ist hier eine Aufopferungsbereitschaft für andere. Eine Gerechtigkeit, die sich der Selbstsucht und der Egoismen und der Narzissmen unserer Zeit entzieht und die auf den anderen Acht gibt. Gerechtigkeit erstreben, das ist etwas Kostbares. Und diese Gerechtigkeit, die würde uns weiterführen. So heißt es im Petrusbrief, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbar wird Jesus Christus. Der Zielpunkt eines guten, gerechten Lebens und der großen Geschichte Gottes mit den Menschen ist am Ende Freiheit. Freiheit nicht verstanden in begrenzten menschlichen Vorstellungen, denn Freiheit bedeutet wahrscheinlich für jeden Menschen auch was anderes. Für die einen heißt es, der Staat soll mir nicht ins Leben reinquatschen. Für die anderen heißt es, mancher versteht darunter Frieden und die Möglichkeit zur Selbstentfaltung. Und wieder andere meinen vielleicht, dass es zunächst bei Freiheit um das Freisein von materiellen Sorgen geht. Aber Freiheit bei Gott meint was anderes. Und dem kommen wir nur näher, wenn wir fragen, naja, was ist denn das Gegenteil? Was ist die Unfreiheit? Im Predigtext war von der Macht des Glaubens die Rede. Freiheit bzw. Unfreiheit, das hat immer etwas mit Macht zu tun. Denn es gibt nicht nur Gottes Macht. In Gottes gefallener und erlösungsbedürftiger Welt stehen alle immer unter dem Einfluss von Mächten und Gewalten, so wie es Paulus schreibt an vielen Stellen, die auch nicht dem Glauben entsprechen. Und diese Mächte und Gewalten, die können uns in unserer Freiheit einschränken. Wenn wir von Mächten und Gewalten hören, dann denken wir im biblischen Sinne vielleicht schnell an himmlische oder dunkle Mächte, an Engel, Götter und andere Wesenheiten. Aber Paulus hat da noch ein anderes Verständnis aus der Zeit seiner Umwelt. Mächte und Gewalten, das können Kriege sein, die über das Leben von Menschen herfallen. Mächte und Gewalten, das können Besatzungsmächte sein, die dieses freiheitliche Leben einengen. Mächte und Gewalten, das können Krankheiten sein, die das Leben zerreißen. Und vieles andere mehr. Mächte und Gewalten. Wenn Paulus davon spricht, dann geht es um Dynamiken, um Strukturen, um Einfluss auf Menschen. Und das können gute Einflüsse sein, aber es können eben auch sehr oft schädliche Einflüsse sein, die die Freiheit beschränken. Und vor diesem Hintergrund die Frage: Wie können wir Freiheit im Sinne Gottes verstehen? Freiheit so verstanden im Sinne Gottes wäre dann Freiheit von den Mächten und Gewalten der Sünde. Freiheit von Strukturen und Dynamiken der Sünde, die auf das Leben einwirken. Freiheit vom Gefallensein, Freiheit von der Trennung zwischen Gott und Menschen, ein freiheitlicher Zustand des Friedens. Diese Art von Freiheit ist die Zielkoordinate der großen Geschichte Gottes mit uns. Zu dieser Freiheit will Gott uns hinführen. Diese Freiheit hat für uns am Kreuz ihren Anfang genommen und mit dem leeren Grab an Fahrt aufgenommen. Und dennoch ist sie immer noch ein ganzes Stück weit Verheißung, die Gott noch zur Erfüllung bringen muss. Noch können wir uns der Welt nicht entziehen. Diese Freiheit haben wir auch als Christen noch nicht. Und dennoch, diese Freiheit Gottes, die aus dem neuen Leben von Ostern her erwächst, die bewirkt etwas in uns. Wie wir handeln, wie wir Gemeinschaft gestalten, wie wir unser ganzes Sein leben und wie wir auch Zeugnis geben von diesem neuen Leben, so dass schon heute etwas davon sichtbar wird. Es bleibt dennoch vorläufig. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn dennoch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr nichts seht, ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Es bleibt vorläufig. Und die Bibel benennt diese Schwierigkeit. Sie spricht sie offen an. Wir sehen den, der uns liebt, nicht direkt vor uns. Wir glauben vorläufig, ein Vertrauensvorschuss. Wir vergegenwärtigen uns aber den lebendigen und auferstandenen dennoch, den österlichen Christus, mit Festen und Gedenktagen unseres Kirchenjahres, mit jeder Predigt, in der wir Gottes Wort auslegen, mit jedem Bibelgespräch, in dem wir miteinander nach Verständnis suchen, mit jeder Stunde des kirchlichen Unterrichts, in dem wir junge Menschen auf ein Leben im Glauben vorbereiten wollen, mit jedem Abendmahl, was wir gemeinsam feiern, in dem wir Wein und Brot miteinander schmecken. Und trotzdem bleibt es vorläufig. Trotzdem bleibt der Auferstandene für uns unsichtbar. Und wie viele haben sich schon eine Begegnung mit Jesus gewünscht? Wie oft sehnen wir uns nach diesen Erfahrungen, die die Jünger damals machen durften, mit dem Wanderprediger oder nach den wundersamen Erscheinungen des Auferstandenen, der sich zahlreichen Zeugen vor seiner Himmelfahrt noch einmal zeigte. Es bleibt vorläufig. Es bleibt uns momentan verwehrt. Wir wissen, wir sind gewiss, uns ist verheißen, der Auferstandene wird als König Christus wiederkommen und diese Welt vollenden, seine Geschichte zu Ende schreiben. Bis dahin leben wir in Vorläufigkeit. Und manchmal macht uns das mürbe, das Aushalten, das Warten, auch das Leiden und die Zweifel, die damit vielleicht einhergehen. Und andererseits ist Vorläufigkeit etwas, was wir gestalten dürfen. Gott hat uns die Chance und die Fähigkeiten dazu gegeben, zu gestalten. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, all das zu tun, was wir eben tun. Gottesdienste feiern, Gottes Wort auslegen, Zeugnis geben, miteinander lernen. Und ist das nicht ein riesiger Schatz? Ist das nicht ein riesiges Erbe, was wir mit uns tragen? Wir leben in einer Zeit und in einem Teil der Welt, wo das in großer Freiheit geschehen darf. Ich bin sehr dankbar dafür. Also lasst uns diesen Schatz doch in Anspruch nehmen. Natürlich sind wir eine kleine Kirche, aber trotzdem haben wir unsere Wirkfelder in unserem Umfeld und in den verschiedenen Arten, wie wir Gottes Wort verkündigen und von seiner Liebe und Barmherzigkeit Zeugnis geben können. All das tun wir nicht nach menschlichem Ermessen, in Überheblichkeit oder Selbstüberschätzung, sondern in Demut und in dem Wissen um die Bruchstückhaftigkeit und Vorläufigkeit auch unserer Erkenntnis. Und damit tragen wir etwas dazu bei, dass in dieser Vorläufigkeit das Reich Gottes trotzdem schon unter uns Fuß fasst, an Kraft gewinnt, wenngleich wir es selber nicht herbeiarbeiten können. Das Wissen um die Vorläufigkeit unseres Daseins und all unsere Bemühungen, das holt uns auf den Boden der Tatsachen. Gott allein schreibt die Geschichte zu Ende. Gott allein führt zur Vollendung. Und wir sind in unserer Nachfolge, in unserem Leben schon mit in dieses Geschehen hineingenommen. Welch ein Privileg. Diese Verheißung ist uns gegeben. All das Streben nach Gerechtigkeit, nach Freiheit bleibt ein offener Prozess. Es geht weiter. Dort, wo wir gegen diese Vorläufigkeit nichts tun können, da braucht es Geduld und manche Gelassenheit. Und da dürfen wir dann auch manchmal unsere Sprache und Handlungsfähigkeit einfach aushalten. Denn wir wissen, das letzte Wort in dieser großen Geschichte, das liegt bei Gott. Amen.